Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Glauben, Leben gemeinsam. Schon mal die spannende Frage, wünschst du dir überhaupt, Gott besser kennenzulernen, im Glauben zu wachsen, dein Leben als Kind Gottes immer wieder zu durchdenken, gut zu gestalten? Wenn du sagst, jo, wäre schön, dann geht's dir wie mir. Und dann sind wir genau da drin, wie Anita sagt, es ist einfach spannend, es liest sich so leicht, aber es lebt sich nicht immer so einfach. Und ich werde heute sicher auch nicht alle Fragen dazu beantworten, aber ich will einen Aspekt dazu rausgreifen. Und nein, es geht nicht um das, was uns zum Beispiel die Marktwirtschaft auch bei uns immer wieder suggeriert, höher, schneller, besser, weiter, Selbstoptimierung und Ähnliches. Nee, darum soll es heute Morgen nicht gehen. Wir dürfen einfach sein als Kinder Gottes. Das ist das, was uns ausmacht und was auch die Grundlage ist zu allem, was ich sagen werde. Wir sind Kinder Gottes und das ist erstmal ein gigantisches Geschenk und ich hoffe, das hast du für dich schon erkannt. Wir sind Kinder Gottes, das ist auch ein Fakt. Also so wie meine Kinder sind, auch wenn sie, ich hoffe nicht, dass sie das je tun, in 3, 4, 5 Jahren sagen, du kannst mal einen Buckel runterrutschen, du warst ein Scheißvater oder weiß ich was, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Sie werden immer meine Kinder sein, egal wie sie selber drüber denken. Und ich glaube, das ist ein Fakt, den will ich auch gerne nochmal euch sagen, die ihr den vielleicht schon ganz oft gehört habt. Wir sind Gottes Kinder, egal wie wir selber drüber denken, egal wie du selber drüber denkst, wenn du jetzt vorm Fernseher sitzt. Du bist ein Kind Gottes, genauso wie meine Kinder immer meine Kinder sind und ich immer das Kind meiner Eltern bleiben werde, egal wie oft ich anrufe oder auch nicht. Das ist so, ein Fakt. Gott hat uns das durch Jesus nochmal richtig deutlich gemacht, wie wertvoll er uns findet, egal wie unsere Antwort ausfällt. Und die spannende Frage ist dann, wie ist deine Antwort dazu? Und wenn die ist, ja, ich merke, da ist ein Vater, der sich um mich kümmert. Also nicht nur mein leiblicher, falls er noch lebt, sondern der im Himmel. Da ist einer. Dann ist die spannende Frage, was macht das mit deinem Leben? Und das ist die Frage für heute. Wie leben wir als Kinder Gottes? Weil wenn ich sage, Glauben leben, dann bedeutet es eigentlich zu erkennen, da ist ein Gott, der was mit mir zu tun haben will. Der eine Beziehung mit mir haben will und leben will. Und das hat Auswirkungen auf mein Leben. Wie lebt man als jemand, der glaubt? Eine spannende Frage und der Blick in die Bibel zeigt, und das egal, wo du aufschlägst, gemeinsam. Gemeinsam. Nicht umsonst habe ich das als drittes Wort hinter den Titel geschrieben. Wenn man den Anfang der Bibel nimmt, Altes Testament, dann ist das ja die Geschichte Gottes mit dem Volk der Juden. Und da ist eines ganz, ganz klar: Glaube wird nicht individuell gedacht, sondern es ist immer, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Es geht immer ums Kollektiv. Also die Beziehung zu Gott wird immer als Kollektiv gelegt im Alten Testament, ganz selbstverständlich. Natürlich gab es da auch Unterschiede und in dieser Masse des Volkes der Juden haben Leute immer an Gott festgehalten und andere haben ihn auch regelmäßig vergessen oder zeitlebens vergessen. Und trotzdem war es immer eine Frage, die alle betroffen hat. Es war auch das, was dieses Volk Israel von den Nachbarnvölkern abgegrenzt hat. Wir haben diesen einen Gott. Jetzt ist heute eine ganz andere Zeit. Wir kriegen das ganz deutlich gesagt, Religion und Staat hat nichts miteinander zu tun. Das eine ist was Persönliches und das andere, da sind wir halt reingeboren. Glaube ist Privatsache geworden in unserer Welt, in der wir gerade leben. Hier, das kann man auch nicht auf die ganze Welt beziehen. Es gibt ja Gegenden, da wird es ganz anders gehandhabt. Aber wir sind ja in Deutschland, darum muss ich nicht vom Rest der Welt reden. Der Blick ins Neue Testament zeigt, Gott denkt auch weiter. Und er hat gemerkt, okay, dieses Volk-Gott-Sache, die war zwar gut gedacht, aber sie lief nicht ganz so gut. Und Gott ist persönlich geworden. Und mit Jesus Christus wurde die Sache auch persönlich für dich. Und die Frage ist nicht, was deine Mama und dein Papa geglaubt haben, was deine Kinder glauben oder was der Rest der Familie glaubt, sondern die Frage ist, ob du es glaubst. Also im Endeffekt wurde Gott schon vor 2000 Jahren sehr persönlich und fragt dich, wie siehst du es? Bist du mein Kind? Willst du mein Kind sein? Willst du auch so leben? Egal wie deine Herkunft ist und egal wie deine Freunde und Bekannte es tun. Ich bin dein himmlischer Vater und ich wünsche mir, dass du persönlich mit mir Beziehung lebst. Ja, in dem Sinne ist Glaube wirklich die Sache eines Einzelnen geworden. Aber auch wenn diese Entscheidung jeder Einzelne treffen muss, und ich hoffe, du hast sie getroffen, ich möchte dir Mut machen, wenn du dir nicht sicher bist, dann denk zuerst darüber nach, wie du zu Gott stehst. Und dann darüber nach, was das für Auswirkungen für dein Leben hat. Und das schauen wir uns jetzt an, weil, wenn wir jetzt ins Neue Testament schauen, und obwohl das Privatsache ist, in Anführungszeichen, obwohl das jeder für sich selber entscheiden muss, wird sofort klar, Glaube wurde nicht allein gelebt. Das hat mit Jesus angefangen. Er hat Leute in die Nachfolge gerufen. Er hat Leuten gesagt, folgt mir nach, lernt mich kennen, wie ich bin und wie ich, ja, wie Gott über euch denkt. Und er hat sie ab diesem Zeitpunkt, wo er sie zusammengerufen hat, nie mehr allein losgeschickt. Zumindest kenne ich die Stelle noch nicht. Also wenn ihr in eurer Bibel eine Stelle findet, wo Jesus jemand alleine losschickt, dann sagt sie mir doch bitte. Es sind Leute alleine freiwillig losgegangen, bitte, wie Paulus oder irgendwie so. Das ist was anderes. Aber wenn Jesus jemand geschickt hat, dann immer zusammen. Mindestens zwei oder mehr, die er losgeschickt hat und gesagt hat, ihr seid für mich unterwegs. Es war immer Gemeinschaft da. Und wenn man dann guckt, was die ersten Christen gemacht haben, dann haben sie Gemeinschaft gelebt. Sie haben, weil sie an diesen Gott geglaubt haben, ihr Leben miteinander geteilt. Es ist auch noch jeder seinem Beruf nachgegangen und Ähnliches. Aber sofort wurde klar, Glaube ist was, wo gemeinsam gelebt wird. Mit Jesus unterwegs sein, Dinge ausprobieren. Und das heißt aber auch, Glaube war nicht Kopfwissen, sondern eine Lebenseinstellung. Also wir Pietisten haben immer so ein bisschen die Gefahr, dass Glaube zum Kopfwissen verkommt. Wir wollen mehr aus der Bibel wissen. Wir wollen genau wissen, wie die Zusammenhänge sind, wie wir über Taufe und andere Dinge denken sollen. Und das ist gut. Aber es ist nicht alles. Es ist nicht alles, wenn ich dieses Ding auswendig kenne, wenn ich zu jedem Thema eine gute Antwort habe, dann mag das gut sein. Aber es ist nicht Glaube. Es ist ein Teil des Glaubens, Gott zu kennen und mehr von ihm wissen zu wollen. Der andere Teil ist, gemeinsam mit Gott unterwegs zu sein. Wie gesagt, das merken wir spätestens, wenn wir in die Apostelgeschichte 2 gucken. Da ist so die erste Christenheit beschrieben. Wer nachlesen will, Apostelgeschichte 2, ab Vers 44. Ich habe heute mal keinen einzigen Bibelvers hier am Beamer mitgebracht. Also ihr dürft gerne selber blättern. Apostelgeschichte 2, Vers 44. Da wird das dann so beschrieben, wie sich die ersten Christen in kleinen Gruppen getroffen haben, wie sie miteinander Leben geteilt haben, Gott gelobt und geehrt haben und miteinander losgegangen sind für Gott. Und wenn man dann weiterliest, dann merkt man in den Briefen, das war da auch nicht so viel anders. Okay, jetzt kann man sagen, die hatten einfach noch keine große Kirche. Die konnten sich ja auch noch nicht in so einem coolen Raum treffen. Stimmt. Es ist eindeutig so. Es gab höchstens Synagogen und den Tempel, wo sie sich treffen konnten. Aber obwohl es in Jerusalem den Tempel gab, haben sie sich trotzdem in kleinen Runden getroffen. Sie haben Glauben gemeinsam gelebt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Jetzt sitzen wir hier durch Pandemiezeiten doch mit einer überschaubaren Anzahl. Ich freue mich, dass die Reihen schon relativ gefüllt sind, auch trotz der zwei Gottesdienste, im ersten Gottesdienst. Ich bin sehr gespannt auf den zweiten. Aber allein schon in dieser Größe, und mit euch am Stream wird es sowieso immer noch schwieriger, merkt ihr, wenn ich jetzt fragen würde, kennt hier jeder jeden? Ich glaube, es würden nicht alle Hände hochgehen. Und wenn ich dann fragen würde, weißt du wirklich, wie es jedem hier in diesem Raum geht? Spätestens dann müsste ich meine Hand unten lassen. Vielleicht du nicht, aber ich. Weil jetzt sind wir eine überschaubare Runde und trotzdem merke ich als Pastor, der ich im Regelfall viel Zeit übrig habe, um auch für Leute Zeit zu haben. Ich weiß trotzdem nicht, wie es jedem wirklich geht. Ich weiß es von einigen wenigen, vielleicht auch von ein paar mehr, aber nicht von allen. Also wir leben Gemeinschaft und ich finde das auch sehr cool, wir haben das ja sogar im Namen geschrieben, evangelische Gemeinschaft. Das ist total wichtig und gut, aber wir merken auch in dieser Größe, wie wir jetzt Gottesdienst feiern, vor allem auch mit zwei Gottesdiensten, da können wir nicht Gemeinschaft leben, wie die ersten Christen Gemeinschaft gelebt haben. Das funktioniert nicht. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir werfen so viele Leute raus, bis es wieder funktioniert. Wer ist dafür? Gott sei Dank meldet sich keiner, gell? Ja, aber manchmal muss man uns das bewusst machen, weil manchmal haben wir so das Gefühl, es wäre doch viel schöner, wenn wir uns alle kennen würden. Aber dann wären wir ziemlich überschaubar. Oder wir müssen was anders machen. Und wir machen ja schon was anders. Wir haben Kleingruppen. Wir haben Kleingruppen und das ist auch so mein Fokus für heute, mein Thema. Die Frage an dich, hast du eine Kleingruppe und wie geht es dir in der Kleingruppe und wie lebt ihr da zusammen euren Glauben? Ich erzähle euch bisher nichts Neues und ich weiß auch nicht, ob ich es bis zum Ende der Predigt getan habe. Aber ich habe bei mir wieder gemerkt, wie wichtig das ist, dass ich mich immer wieder dran erinnere, weil theoretisch wissen wir es alle. Praktisch ist aber die Frage, wie leben wir es? Genauso wie praktisch immer die Frage ist, wie lebe ich meinen Glauben? Wie real ist er für mich und nicht nur, wie theoretisch ist er für mich? Ich will euch heute vor Augen malen, warum Kleingruppen für uns total wichtig sind. Und warum sage ich jetzt nicht Hauskreis? Weil ich bei Kleingruppe ein bisschen mehr denke wie Hauskreis. Bei Hauskreis denkt jeder an mindestens 7, 8 Leute, die zusammensitzen und Bibel lesen, beten, singen und sowas in die Richtung. Ich finde nicht wichtig, dass es genau das ist. Aber das kann es gerne sein. Drum rede ich lieber über Kleingruppe, weil dann kann es auch eine Zweierschaft sein, wo sich nur zwei treffen und zusammen Zeit mit Gott verbringen und Leben teilen oder irgendwas anderes. Hauptsache Gott ist mit dabei und Hauptsache ihr teilt Leben und betet miteinander. Also warum tut dir eine Kleingruppe gut? Ich würde sogar sagen, warum ist eine Kleingruppe notwendig? Wegen der gelebten Gemeinschaft. Und da ist schon die erste spannende Sache, eine Kleingruppe ist nur gut, wenn auch Gemeinschaft gelebt wird. Und zwar echte, tiefe Gemeinschaft. Und nicht, wenn man sich trifft, weil man es halt so macht. Und weil es ja ganz gut ist und weil wir Kopfwissen sammeln können. Das ist ein Teil der Kleingruppe, dass ihr zusammen in der Bibel lest und damit euer Brain anstrengt, euren Kopf und ins Nachdenken kommt, ins Fragen kommt, vielleicht auch manchmal Zweifel äußern könnt und die miteinander ausräumen könnt. Aber das ist nicht alles. Wenn das alles ist, ist es schade. Da ist mehr, da muss Gemeinschaft sein und ich glaube, wir brauchen das. Und jetzt möchte ich noch mal einen kurzen Blick in die Bibel werfen. Es fängt nämlich vorne an. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 18. Da steht Gott, und er sah, dass es nicht gut war. Und er schuf eine Frau für den Mann, für den Adam. Das ist die erste und engste Gemeinschaft in der Bibel, die Ehe. Das Miteinander von Mann und Frau. Und sofort danach kommt die Familie. Und als das Volk Israel größer wurde und nicht mehr nur Abraham um die Seinen war oder Isaak und die Seinen, und das waren schon gar nicht wenig, da hat Gott zu Mose durch seinen Schwiegervater ganz klar gesagt, Mose, du kannst nicht alles selber machen. Du kannst dich nicht um alle kümmern. Teilt euch auf in Familien und in Sippen und kümmert euch da umeinander. Jetzt haben wir ja natürlich alle eine Familie. Wie ihr das in der Familie lebt, weiß ich nicht, weil ich weiß nicht mal, wie viel Punkt Glaube in eurer Familie spielt. Darüber will ich nächste Woche mit euch nachdenken übrigens. Aber spannend ist, Gott hat uns trotzdem zusammengestellt und drum nenne ich es nicht Familie, drum nenne ich es Kleingruppe, wo Gott ganz klar sagt, hier, die Logik ist die gleiche, wir brauchen eine kleine, vertraute Gruppe, in der wir miteinander ehrlich sein können und wo wir uns gegenseitig im Blick haben. Das ist so wichtig und das tut so gut, weil der Mensch ist für Gemeinschaft geschaffen. Und jetzt leben wir im Moment in einer Zeit, ich will fast sagen, die individualistischer nicht sein könnte. Ich hoffe, die Zukunft beweist nicht das Gegenteil, dass es noch individualistischer wird. Weil wir leben in einer Zeit, in der 40% aller Familien zerfallen, geschieden werden, auseinandergehen. Und das ist ja nur die Scheidungsrate. Dann gibt es noch die Familien, die gar nicht heiraten und trotzdem auseinandergehen irgendwann. Also 40%. Wir haben in Deutschland, Stand 2020, 16,5 Millionen Einpersonenhaushalte von 40 Millionen. Also sorry, wir haben ein hohes Potenzial von Leuten, die keine Gemeinschaft haben. oder sehr wenig. Ich will nicht sagen, dass die alle nur daheim hocken. Ja? Da gibt es auch Leute, die sind viel unterwegs in Gemeinschaft. Aber wenn man sich allein die Zahlen mal anschaut, dann merkt man, wie viele Leute das Potenzial für Vereinsamung haben. Genau das Gegenteil von dem, was Gott sich wünscht. Genau das Gegenteil davon, was wir brauchen, vor allem, wenn wir mit Gott unterwegs sind und unseren Glauben teilen und leben wollen. Also von daher, wenn man sich das mal kurz vor Augen malt, dann ist es total nötig, dass wir auch über unsere Familie hinaus Gemeinschaft im Glauben leben, weil es die Chance bietet, dass auch diese Menschen, die daheim keinen haben, eine Gemeinschaft haben, wie es vielleicht mancher von uns hoffentlich in seiner Familie erlebt. Aber darüber hinaus gibt es ja auch andere Menschen. So, warum ist es noch so wichtig? Ich bleibe nochmal bei der Theorie-Praxis-Sache. Ich möchte es mit dem Beispiel deutlich machen. Ich kann über Kinder ganz viel Wissen mir aneignen. Ey, es gibt wahnsinnig viel Literatur. Und ich finde es immer toll, Leute, die ihr erstes Kind kriegen, also ich war da eine Ausnahme, lesen ganz oft solche Bücher. Wie sie es erziehen sollen, was total wichtig ist, wie das Umfeld sein soll. Und dann erzählen sie drüber und ich denke mir dann immer, wartet mal, bis das Kind kommt. Also theoretisch kann ich über eine Sache ganz, ganz viel Wissen sammeln. Aber spätestens, wenn ich dann mein erstes Kind habe und mancher von euch kann da mitreden, mancher leider nicht, der hätte sich's gewünscht, dann merkt man, zwischen Theorien und Praxis ist ein ganz schön großer Unterschied. An manchen Stellen hilft die Theorie auch sehr für die Praxis. Aber es ist dann real und dann fange ich an, mein Leben zu ändern, weil da ein Kind drinnen steckt. Dann mache ich Dinge anders, dann habe ich für andere Dinge Zeit oder nicht Zeit, dann passiert da was und für unseren Glauben ist das auch total wichtig. Wenn der Glaube nur Kopfwissen ist, Theorie, dann kann ich mein Leben weiterleben, als würde ich nicht glauben. Dann kann ich einfach weitermachen. Aber das ist nicht im Sinn der Sache. Das ist genauso, wie wenn ich Kinder hätte, und leider gibt es solche Eltern, die leben einfach weiter, als hätten sie keine Kinder. Da kümmert sich die Nanny um die Kinder, da wird mal ab und zu ein bisschen Geld rübergeschoben und auch mal Hallo gesagt. So kann man leben, wenn man Kinder hat. Aber ich sehe schon an euren Blicken, richtig gut findet es kaum einer. Ja? Ich frage mich, wer seinen Glauben immer wieder so lebt. So als ob Gott zwar theoretisch wichtig ist, aber praktisch doch keinen Raum im Leben findet. Und da kann uns die Kleingruppe am Schlawittchen packen und sagen, du, wollen wir mal ehrlich miteinander sein? Ist bei dir Glaube nur Kopfsache oder ist bei dir Glaube was, was im Leben den Unterschied macht? Wie ist das bei dir und Gott? Das will ich dich wirklich konkret fragen. Lebst du Gott wie ein Single, der eigentlich Familie hätte? Lebst du deinen Glauben so wie jemand, der nur mit dem Kopf eine Entscheidung getroffen hat, aber im Leben gerne sein Altes behält? Sammelst du Kopfwissen und übersiehst dabei, Gemeinschaft mit Gott zu pflegen? Gemeinschaft vor allem auch mit den Geschwistern, die Gott dir an die Seite gestellt hat. Wir sind ja nicht allein. Ich finde es total cool, ja? Und ich merke, wie gut das mir tut. Also ich habe das in der Mitgliederversammlung erzählt und gesagt, ja, es gibt Momente, da denke ich mir auch, boah, warum machst du denn das Ganze? Frustrierende Erlebnisse eins nach dem anderen. Und dann gibt es Momente, da erzählen mir Leute, was Gott in ihrem Leben bewegt hat. Und es muss nichts Besonderes sein. Und ich denke mir, jetzt weiß ich, warum ich es mache. Da merke ich, wie ich Gemeinschaft und Miteinander brauche, damit mein eigener Glaube Feuer fängt und vorwärts geht. Ich will dir noch ein paar andere Chancen vor Augen malen, wenn es um Kleingruppe geht. Und ich will auch sagen, wenn du keine hast, gehe ich gerne auf Suche mit dir nach einer Kleingruppe. Und wenn du eine hast, möchte ich dir Mut machen, mal zu überlegen, wie ist das denn bei uns? Ist da ein Aspekt, der bei uns völlig zu kurz kommt? Wie geht es mir eigentlich mit meiner Kleingruppe? Bin ich da gerade zufrieden? Oder wünschte ich mir schon lange was anders? Dann redet mal miteinander in eurer Kleingruppe. Also erstens Gemeinschaft. Habe ich ja gerade schon ganz viel und ganz verschiedene erwähnen. Ich will aber nochmal Gemeinschaft erwähnen, und zwar mit dem Blickwinkel nach innen und nach außen. Also nach innen ist jedem klar, wir sind eine Gruppe und wir leben Gemeinschaft, wir teilen Leben und wir merken, wie es dem anderen geht und wir haben da jemanden, der zuhört, der uns gut tut oder der auch einfach mal da sitzt und mit uns weint oder der sich mit uns freut. Den Teil brauche ich nichts mehr zu sagen. Aber Kleingruppen sind auch die Chance für Gemeinschaft nach außen, wenn wir es zulassen. Weil ich habe ja gerade erzählt, wir sitzen hier fröhlich zusammen und stellen fest, so gut kennen wir uns gar nicht. Und wir freuen uns über jeden Neuen, der zur Tür reinläuft. Schön, gell? Aber wir werden ihn nur kennenlernen, wenn wir ihm die Chance bieten, in eine unserer Kleingruppen zu kommen. Und er wird nur Gemeinschaft erleben, wie wir sie erleben, wenn wir ihm die Chance bieten, irgendwo Anschluss zu finden in einer kleineren Gruppe. Und darum sind Kleingruppen echt eine Riesenchance, wenn wir es wollen und zulassen, dass Menschen von außen andocken können. Dass Menschen in die Beziehung mit Gott kommen, weil sie erleben, wie wir Beziehung mit Gott leben. Aber wir müssen das zulassen. Wir müssen dafür eine Entscheidung treffen. Wir haben es ganz oft lieber, und ich kenne das von mir, ich kann mich daran erinnern, mein erster Hauskreis, 16 bis 20, glaube ich, oder sowas in die Richtung war das in der Zeit, der hatte zweimal die Chance verpasst, Leuten nach außen die Möglichkeit zu bieten, einzusteigen. Warum? Wir waren so eine Gruppe, zuerst von 8 Leuten, dann wurden wir irgendwann 10 und dann hat man schon gemerkt, das Wohnzimmer ist zu klein. Und wir wussten eigentlich ganz genau, jetzt müssten wir den Mut haben, 2 Hauskreise draus zu machen. Wollten wir aber nicht. Wir mochten uns zu sehr. Und das ist ja gut. Wir hatten echt gute Gemeinschaft. Aber mittlerweile als Pastor denke ich mir, oh Mann, waren wir blöd. Wir haben echt eine Chance verpasst, 9 Leuten von außen die Chance zu bieten, reinzukommen, weil wir den Mut hatten, 2 Gruppen draus zu machen. Nicht den Mut hatten, 2 Gruppen draus zu machen. Also von daher, wir haben eine gigantische Chance, Menschen einzuladen und ihnen einen Einblick zu geben, wie wir Gemeinschaft mit Gott erleben, wenn wir den Mut haben, an anderen Stellen auch mal loszulassen von Beziehungen, die uns lange gut getan haben und dafür Raum für neue zu bieten. Ich sage nicht, dass ich jetzt jeder Hauskreis teilen sollte und zum Schluss auflöst, weil keiner mehr kommt. Bitte nicht falsch verstehen. Aber ich möchte euch da echt Mut machen, auch nachzudenken und zu reflektieren, sind wir als Kleingruppe offen, dass da jemand kommen kann, weil nur so finden Menschen Heimat auch in dieser Gemeinschaft, weil nur im Gottesdienst, also ich freue mich über jeden, der auch nur im Gottesdienst oder nur am Stream Heimat findet, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, es ist zu wenig. Punkt. Kein Aber. Ja? So, also Gemeinschaft nach innen und nach außen und ansonsten alles, was ich schon gesagt habe. Wenn ihr den Mut dazu habt, echte, tiefe Gemeinschaft. Dazu muss einer den Mut haben. Und wenn du das Gefühl hast, es fehlt bei euch, dann fang selber an. Den Mut haben, zu erzählen, wie es ihm wirklich geht und nicht nur zu erzählen, wie es seiner Oma geht. Also das mag gut sein und wichtig, aber wichtig ist, wie es dir geht. Den Mut zu haben, zu sagen, ich verstehe diese Bibelstelle überhaupt nicht. Oder auch mal den Mut zu haben, ich weiß gerade nicht, wie es mit meinem Glauben geht. Betet für mich. Das klappt nur, wenn einer anfängt und der Rest diesen geschützten Rahmen erhält und nicht dann dasteht und sagt, hast du schon gehört? Hier, der Armin, der glaubt gerade eigentlich gar nicht mehr. Wenn ihr das in eurer Kleingruppe anfängt, dass ihr davon erzählt, was in der geschützten Gemeinschaft erzählt wird, dann könnt ihr es gleich vergessen. Ihr braucht echte, tiefe Gemeinschaft, wo ihr wisst, das ist ein geschützter Rahmen, da kann ich ehrlich und offen sein. Ist wie in der Ehe. Wenn ich in der Ehe nicht den geschützten Rahmen erhalte, sondern alles, was wir zwei miteinander reden, ausplaudert, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn meine Frau irgendwann nichts mehr erzählt. So ist es auch in einer kleinen Gruppe. Ja? Meine Frage ist, seid ihr offen und seid ihr offen, auch ehrlich und tiefgehend miteinander zu reden, miteinander zu beten, miteinander zu ringen? Das ist nämlich auch gar nicht so einfach, wenn der andere auf einmal auspackt und du denkst, ich habe selber schon genug Probleme. Ja? Aber ich glaube, oder ich habe es immer wieder erlebt, wie wohltuend und gut es ist, sich gegenseitig im Gebet zu tragen, sich gegenseitig nichts verstecken zu müssen, nichts vorspielen zu müssen, sondern sagen zu können, wie es gerade ist. Und dann miteinander da weiterzugehen. Und noch dazu dieser Blick nach außen. Wünscht ihr euch, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen und mit ihm unterwegs sein? Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass wir uns das wünschen. Aber ich merke bei mir selber, wie wenig Plan ich dafür habe. Und ich kann euch versprechen, offene Kleingruppen, wo wir immer wieder, vielleicht nicht immer offen, manchmal braucht man auch eine Zeit, um sich mal zu sammeln, aber die dauert nicht Jahre, immer wieder offen zu sein, ist eine gigantische Chance, Leute einzuladen, zu sagen, schau mal rein. Ich kann euch erzählen, in Rostal habe ich lange für jemanden gebetet und mir immer gedacht, der müsste mal mit in den Gottesdienst kommen. Das habe ich nicht geschafft. Aber was er irgendwann gesagt hat, du hast so eine Kleingruppe, kann ich da mal mitkommen? Und es war für ihn der Weg zum Glauben. Über die Kleingruppe. Und ich dachte mir nur erst, oh Mann, jetzt kommt der, wir können nicht singen, wir reden über die Bibel und beten ist auch nicht gut. Aber es war für ihn der Weg, wo er Gott kennengelernt hat, obwohl wir überhaupt nicht perfekt waren. Ja? Es hat mir die Augen geöffnet, was da für eine Chance drinnen steckt. So, zurück zur Gemeinschaft. Ehrlich miteinander sein, dem Gegenüber stehen zu lassen, auch wenn man ihn nicht verstehen kann. Menschen zu nehmen und zu merken, ich bin nicht alleine in dieser Welt. Das ist total wichtig für uns. Auch wenn wir vielleicht eine perfekte Familie daheim haben. Das Zweite, die zweite Chance ist, wirklich Gott zu loben und Gott zu ehren und immer wieder die Augen geöffnet zu kriegen, was Gott tut, indem er sich die Kleinigkeiten erzählt, wo man im Alltag Gott merkt. Indem wir in der Bibel lesen und merken, Gott ist einer, der seine Versprechen hält und der treu ist, der den Weg wirklich geht und seine Meinung nicht ändert. Also das eine ist die horizontale Ebene, Gemeinschaft. Und das andere ist die vertikale Ebene, Gemeinschaft mit Gott. Und das ist so genial und cool und wahnsinnig. Also Apostelgeschichte 2 muss ich nochmal sagen, täglich trafen sie sich und lobten Gott im Tempel und zu Hause. Jetzt haben die wenigsten täglich eine Kleingruppe, könnt ihr ja überlegen, das will ich jetzt aber nicht sagen, dass wir das schaffen müssen. Aber trotzdem, dieses Gottloben, ihn in den Mittelpunkt stellen, zusammen Gott feiern. Wir sind nicht nur eine Gruppe und eine Runde, die sich trifft, austauscht, gegenseitig jammert und uns auf die Schulter klopft. Sondern wir wollen Gruppen, bei denen Gott im Mittelpunkt ist. Und bei denen wir auch einfach Gott ehren und ja, mancher will Lieder singen und mancher sagt, nee, bitte keine Lieder singen. Dann macht's anders. Dann erzählt euch einfach, was Gott in eurem Leben tut. Und da habe ich wieder gemerkt, vor allem in den letzten Wochen, ich habe es gerade schon anklingen lassen, es gibt Momente, wo ich mir denke, oh. Und wenn mir dann in solchen Momenten Leute einfach erzählen, das habe ich gerade erlebt mit Gott. Und du wirst es nicht glauben, ich habe für jemanden gebetet und er hat mich doch tatsächlich was gefragt über Gott und nicht nur meine Stichsäge. Ja? Dann macht das was mit mir. Dann merke ich, wie Gott am Handeln ist durch uns. Wenn wir uns gegenseitig erzählen, wie Gott durch die Bibel zu uns gesprochen hat oder was wir für Gebete und Gebetseindrücke und Träume hatten, weil er ein Gott ist, der ins Leben redet, dann muss ich das nicht nur bei mir finden, dann darf ich das auch bei den anderen miterleben. Und das ist ein gigantisches Geschenk und dadurch wachsen wir im Glauben. Und da sind wir wieder beim Thema, ja? Das war mein Titel heute. Wir wachsen in der Beziehung zu Gott, weil wir uns damit beschäftigen und weil andere Leute uns ins Nachdenken bringen, uns hinterfragen, wir nicht alles nur selber mit uns ausmachen müssen. Das ist ein gigantisches Geschenk und nein, es ist kein Leistungswettbewerb. Am Ende eines Hauskreises muss nicht irgendeine Erkenntnis rauskommen. Aber sie kommt ganz oft. Und manchmal sind es kleine, unbedeutende Nebensätze, die in dir was auslösen. Ich habe das erst letzten Freitag erlebt in meiner Kleingruppe. Da habe ich nur was nebenbei erzählt und dann sagt mir mein Gegenüber, jetzt verstehe ich das ganz neu. Ja? Und mir geht es genauso, immer wieder. Und das ist ein gigantisches Geschenk. Ich darf zusammen über Gott nachdenken. Das dritte und letzte, keine Angst, ich höre dann auch mal auf, dienen. Und zwar dienen wieder nach innen und nach außen. Nach innen ist es klar oder logisch, also hoffentlich logisch. Wir beten füreinander, das ist noch der leichte Job, aber wir wissen auch, wie es uns geht. Und manchmal wissen wir, jetzt ist es an der Zeit, dass ich mit einem Essen vor der Tür stehen muss. Oder jetzt ist es an der Zeit, dass ich auch mal sagen muss, heute Abend hast du Zeit. Und nicht für deine Arbeit, sondern für deine Frau. Oder für mich. Du tust dir jetzt mal was Gutes und wir machen heute nichts. Wir dienen einander, indem wir gegenseitig uns tragen, uns ermahnen, uns ermutigen. Das, was die Anita vorgelesen hat aus Philipper 2, ja? Eine der Stellen, die das versucht, ein bisschen zu beschreiben. Und ich finde, das können wir am besten in der Kleingruppe, da, wo wir wissen, dass es dem anderen gut geht. Natürlich kann ich jetzt einfach sagen, boah, ja klar, nächste Woche stehe ich bei Julia vor der Tür und bringe ihr ein Essen vorbei. Und sie denkt sich, warum macht der Armin das? Völlig unnötig, ja? Könnte ich machen. Aber in meiner kleinen Gruppe weiß ich, wann das nötig ist und wann ich es lassen kann, wann es nötiger wäre, dass mir jemand was bringt. Weil ich mich kenne, weil ich weiß, was los ist. So können wir uns gegenseitig dienen und wir haben auch die Chance, uns gegenseitig zu ermutigen und herauszufordern. Lass uns mal zusammen unterwegs sein. Ich habe schon lange auf dem Herzen, dass ich mich um Flüchtlinge kümmere, habt ihr als Gemeinde viel gemacht. Und ihr habt euch kleine Gruppen gesucht, wo ihr das zusammen gemacht habt. Oder ganz andere Dinge, wo jemand was auf dem Herzen hat und seine Kleingruppe motiviert und sagt, ich möchte es nicht allein machen, können wir es zusammen machen? Und dann könnt ihr zusammen mit und für Gott unterwegs sein und erleben, ja, da sind wir es wieder dabei, erleben, wie Glaube nicht nur Kopfwissen ist, sondern wie Gott handelt, weil ihr den Mut habt, Schritte zu gehen. Ich sehe da echt nur Chancen. Und ich bete wirklich, dass jeder von euch so eine Kleingruppe hat. Natürlich ist sie auch herausfordernd. Sie kostet Zeit, sie kostet Kraft, die man anders einbringen könnte. Aber ich habe immer wieder erlebt, es ist bestangelegteste Zeit und Kraft, weil im Regelfall mehr zurückkommt, wie ich gebe. Und ich bete wirklich, dass jeder so eine Kleingruppe hat, in der wir füreinander da sind, ein Stück des Lebens miteinander teilen, in der wir gemeinsam Gott und andere Dinge erleben, das Leben feiern, füreinander beten und uns im Alltag in den Herausforderungen unterstützen. Und jetzt liegt es an dir. Willst du so einen Ort haben? Dann mache ich dir Mut, such dir eine Kleingruppe. Red mit mir. Ich kann nicht eine herzaubern, aber ich möchte dich gerne unterstützen. Oder Leute sammeln, die sagen, ich will was Neues anfangen. Ich habe mir auch gedacht, vielleicht muss ich eine Deadline setzen. Anfang März will ich neue Kleingruppen formieren. Und wenn du noch keine hast, dann meld dich bis Anfang März bei mir. Ja? Ich mache dir da wirklich Mut. Und wenn du merkst, meine passt noch nicht, dann möchte ich dir Mut machen, red doch mit deiner Kleingruppe, was dir fehlt und was du dir wünschst. Ich habe ja nur ein paar Aspekte vor Augen gemalt. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass du einen Ort hast, wo du diese tiefe, echte Gemeinschaft und Offenheit erleben kannst und Gott im Mittelpunkt steht. Gott segne dich bei einem Nachdenken. Amen.